Hallo zusammen. Ich habe euch aus dem Markus-Evangelium einen Dialog mitgebracht. Da geht es um einen Dialog zwischen einem Vater und Jesus. Und das ist Teil von einer etwas längeren Geschichte. Da kommen wir gleich zu. Und der Vater sagt: Wenn du aber kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Und Jesus sagt, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Da sagt der Vater, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. In manchen Übersetzungen steht, aber hilf mir, meinen Unglauben zu überwinden. Du hast gerade so schön gefragt, wie war denn eure letzte Woche? Meine Antwort darauf ist, die war schlimm. Und nicht nur die letzte Woche, sondern auch die 2 oder 3 oder 4 Wochen davor. Weil ich bin durch eine ziemliche Glaubenskrise gegangen. Mal wieder. Das da, der Vater, das bin ich. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich glaube. Ja, ich glaube an den Vater, ich glaube an den Sohn, ich glaube an den Heiligen Geist, ich glaube daran, dass Jesus gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben und wieder aufzuerstehen. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, glaube ich alles dran, ja. Und trotzdem ist da immer noch so ein bisschen Unglauben in meinem Glauben. Trotzdem wird mein Glaube immer wieder erschüttert. In 1. Korinther 12 finden wir die Gaben des Geistes, nicht die Früchte des Geistes, sondern die Gaben des Geistes. Und da ist unter anderem Heilung drin, da ist Weisheit drin. Und da ist auch die Gabe des Glaubens drin. Und da scheint es dann irgendwie so zu sein, dass der Heilige Geist mir davon nicht so viel mitgegeben hat. Sagen wir mal so. Ja? Andere sind da ganz anders drauf und da ist der Glaube irgendwie unerschütterlich. Wenn dein Glaube ab und zu mal erschüttert wird, dann ist die Predigt für dich. Aber hauptsächlich ist die Predigt für mich. mein Glaube wird immer dann erschüttert, wenn ich Gott nicht verstehen kann. Wenn ich es einfach nicht in meine Hirse reinkriege, dass Dinge passieren, wo ich sage, so, wie ist denn das vereinbar mit deiner Liebe? Nehmen wir tagesaktuell das Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Da sind die Häuser einfach so umgefallen wie Dominosteine. Mittlerweile sprechen wir über 40.000 Tote. Ganz viele Kinder da drin. Es werden noch viel, viel mehr werden. In einem Land wie Syrien, das schon seit 11 oder 12 Jahren sich in einem verheerenden Bürgerkrieg befindet und dann jetzt auch noch mal ein Erdbeben? Echt jetzt? Die Liebe Gottes? Wo warst du denn da? Natürlich kann man jetzt sagen, Satan ist am Werk, wir leben in einer gefallenen Welt. Natürlich kann man das sagen. Und er will uns zerstören. Und da legt er große Hand dran. Ich als Endzeit-Junkie müsste sowieso sagen, ey, wieso, ist alles total normal. Weil wenn man die Offenbarung liest, da spricht der Herr 6-mal von einem Erdbeben. Und zwar ein Erdbeben, was die Menschheit noch nie erlebt hat. Ja, da können wir uns schon mal warm anziehen, oder? Das ist nur ein Vorgeplänkel. Korruption in einem Land. Die Regierung hat versagt, die haben nicht auf die Geologen gehört, dass sich da auf 2 tektonischen Platten was befindet, dass man Erdbeben sicher bauen muss. Da sind irgendwelche Bauherren, die Fuschanbau betrieben haben. Wir kennen das alle. Und deswegen sind die Häuser eingefallen wie Kartenhäuser. Und da denke ich mir, ja okay, das ist jetzt die Konsequenz aus unserem Handeln. Da war mal wieder die Geldgier der schlechteste Motivator, oder? Weil das ist jetzt die Konsequenz und es ist für alle Welt sichtbar. Aber irgendwie sagt die WHO, das ist eine der größten Naturkatastrophen innerhalb der letzten 100 Jahre. Und bei Naturkatastrophe, da komme ich zumindest rein und sage so, Gott, da bist du aber auch irgendwo, oder? Das hat der Mensch jetzt nicht initiiert. Okay. Ich so, es hilft mir dann auch nicht, dass die Medien von einem Wunder sprechen, dass ein Baby unter dem Geröll zur Welt gekommen ist und noch an der Nabelschnur hängt. Ein Wunder, was ist denn das für ein Wunder? Dass ein Baby traumatisiert zur Welt kommt und dann auch noch als Waise aufwachsen muss, weil die Mutter dann doch gestorben ist? Dann doch lieber nicht, oder? Gott, hilf mir zu verstehen, wo du da bist. Was denkst du dabei? Und dann lese ich im 1. Korinther 2,11: So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Und dann im Jesaja 55,8 kennt jeder: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Da kann ich das ja gar nicht kapieren, oder? Dann kann ich doch Gott nicht verstehen, da bin ich doch raus. Ich will es aber verstehen. Ich will Gott verstehen. Sonst bin ich nicht glücklich. Und da bin ich wieder zurück bei dem Erdbeben und sage: Gott, interessiert dich das überhaupt? Wo bist du überhaupt da? Oder interessiert dich da alles gar nicht? Hast du gerade vielleicht mit anderen Pappnasen zu tun, so wie wir? Ja? Musst dich da um andere Leute kümmern? Und die Erde hat gerade im Moment keinen Platz in deinem Handeln. Wie kannst du so ein Leid zulassen? Tja, dann lese ich weiter. Dann bin ich beim Jakobus. Der sagt: Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Bitte? Also, das muss mich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, okay? Betrachtet es als besondere Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Also es ist kontinuierlich, immer wieder, und auch nicht so, hast mal einen schlechten Tag, sondern wird hart geprüft. So wie mein Glaube hart geprüft worden ist. Ich habe irgendwann gesagt, so, weißt du was, ich will gar nicht mehr. Ich will keinen Alpha-Kurs machen, ich will nicht mehr predigen, ich lasse meinen Hauskreis sausen, ist alles weg, hat alles keinen Sinn. Ich mache nicht weiter. Und ich werde auf diese Probe gestellt und dann sagt mir der Jakobus noch so: Aber freu dich drüber. Und das war ja immerhin der Bruder von Jesus, ja? Und das war der erste Apostel, der erste Bischof von Jerusalem. Der wusste schon, wovon er redet. Und der spricht die 12 Stämme Israel an, die jetzt in der ganzen Diaspora verteilt worden sind und unter Verfolgung und Anfeindung gelitten haben. Und das weiß der Jakobus auch. Ihr werdet getötet, ihr werdet gefoltert, ihr werdet ins Gefängnis gesperrt und so weiter, weiß der alles. Und trotzdem sagt er: Betrachtet das als große Freude an, wenn das passiert. Und sein Kumpel, der Petrus, der schallert in dasselbe Horn rein. Ja? Der sagt nämlich: Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Probe gestellt werdet und viel erleiden müsst. Ey, was stimmt denn mit den beiden nicht? Wie sind die denn drauf? Haben die irgendwas Schlechtes geraucht oder was? Oder wie kommen die auf sowas? Die müssen eine andere Perspektive gehabt haben. Keine menschliche, sondern eine göttliche. Menschlich würde man sagen: Oh Mann, du hast gerade echt einen schlechten Tag oder du hast gerade wirklich eine Krise, die du durchmachst. Tut mir wirklich leid. Aber es wird schon wieder. Und die sagen so: Nee, freu dich drüber. Und ein Glück liefern die auch den Grund dafür. Denn was ist der Lohn? Jakobus sagt: Ihr wisst doch, dass er, also der Glaube, durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mangelt. Und der Petrus, der sagt das noch krasser: So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Also, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber Gold ist heutzutage immer noch eines der wertvollsten Materialien, oder? Und dem wird etwas Immaterielles entgegengestellt. Petrus sagt, euer Glaube ist viel, viel wichtiger als Gold. Lob, Ruhm und Ehre, werdet ihr an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Und das ist die Rettung für alle Ewigkeit. Lob, Ehre und Ruhm sind eigentlich Attribute oder sind Dinge, die sind für Gott reserviert. Noch nicht mal für die Engel und schon gar nicht für die Menschen. Aber wenn wir erst einmal hier hinkommen, wenn Jesus wiederkommt, dann wird auch uns Lob, Ruhm und Ehre zuteil werden. Und das, sagt der Petrus, ist viel, viel wichtiger als jedes Gold und jede Besitztümer, die du hier auf Erden jemals haben kannst. Da fällt mir dazu ein Bekannter aus unserem Kreis, der ist vor kurzem verstorben und der hatte über 80 Immobilien, ja, hatte also ganze Straßenzüge und Gewerbeblocks und so weiter und so fort und mehr als 200 Mieter. Dem ist, würde ich mal sagen, Lob, Ruhm und Ehre hier auf Erden zuteil geworden. Aber ich frage mich, wie das jetzt ist, wenn er mit Gott redet. Weil da gilt die Währung nicht. Da gilt nur die Währung Glaube und nicht Gold. Ich weiß nicht, ob er geglaubt hat, steht mir hier auch nicht zu, darüber zu befinden. Hier in der Hoffnung für alle steht am Ende, das Ziel eures Glaubens werdet ihr erreichen, die Rettung für alle Ewigkeit. Bei Luther klingt das folgendermaßen. Wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Ist das nicht schön? Das ist doch so irgendwie so Poesie, oder? Der Seelenseligkeit. Also manchmal lese ich den Luther wirklich gerne. Aber in der englischen Übersetzung steht es noch viel besser. Da steht nämlich Salvation of your souls. Und wisst ihr, wofür das steht? SOS. Wenn Schiffbrüche da sind, dann schreien die SOS. Das heißt, save our souls. Nicht save our lives, save our souls. Aber hier ist schon die Salvation of your souls. Da müssen wir nicht mehr SOS schreien, dann haben wir die Errettung der Seelenseligkeit. Ich nehme das Wasser, bitte. Kommen wir zurück zu unserer Geschichte vom Anfang. Dank dir. Markus 9, 17 bis 20. Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Und der Vater sprach, von Kind auf. Ich würde sagen, hier sind schon mal so zwei Takeaways, die man mitnehmen kann. Heute würde man wahrscheinlich sagen, das ist ein epileptischer Anfall. Ja? Ich hatte früher sowas auch als Kind, nannte man da irgendwie so Fieberkrämpfe. Die Mama kann ein Lied von singen, ne, Mama? Aber hier ist es ein Dämon, der das Kind Tag und Nacht terrorisiert. Ein Indiz dafür ist auf jeden Fall das Stumme, okay? Oder halt eine nichtmenschliche Sprache. Das ist einmal passiert in Mazedonien, haben wir eine Missionsreise hingemacht, dann waren wir im Kosovo, dann waren wir in so einem Park und haben so christliche Lieder gesungen und wollten dann irgendwie mit den Obdachlosen da ins Gespräch kommen. Und irgendwann kam ein männlicher Prostituierter, würde ich mal sagen, so ein Stricher, der hatte hier so Devils, also Teufel, hatte der so aufgekritzelt auf seinem Arm. Der kam immer hin und her und dann wollte er wieder doch nicht und immer wenn wir das Wort Jesus gesagt haben, dann zuckte der irgendwie, war ganz komisch. Naja, dann haben wir ganz zum Schluss gesagt, okay, wir beten für den. Und bin dann auch hingegangen und habe so meine Hand auf den draufgelegt. Und als ich dann das Wort Jesus gesagt habe, in meinem Gebet und so weiter, ist er total zurückgesprungen und hat irgendwas so wie der Gollum aus Herr der Ringe. Und hat irgendwas über mich gesprochen, keine Ahnung. Und dann ist er weggerannt. Also eine ganz, ganz komische Sprache, für mich nicht verständlich. Aber in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich so ein bisschen... Nicht Schiss, aber ich habe gedacht, so zu meinen Leuten, die da mit mir mit waren, ich möchte jetzt ganz gerne, dass ihr für mich betet. Weil ich weiß nicht, was der gerade über mich ausgesprochen hat. Vielleicht irgendein Fluch oder so. Und das haben die dann auch gemacht und dann war auch wieder alles gut. Also das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass der hier von einem Dämon besessen ist. Und Jesus sagt es halt. Ja. Das Zweite, Jesus rastet aus, oder? Jesus sagt so, ey, pass mal auf, Leute, meine Auserwählten, ihr sollt mich mal irgendwann vertreten, ihr sollt mal irgendwann in alle Welt rausziehen und sollt das Evangelium verkünden. Und ihr konntet diesen Dämon nicht austreiben? Was ist denn los? Warum denn nicht? Und dann sagt der Mensch, ey, wie lange muss ich mich mit euch noch rumärgern? Ja, da ist der große Meister und sagt auf einmal so, hey, hier stimmt irgendwas nicht. Ne? Da müsst ihr mal ein bisschen näher ran. Okay, finde ich irgendwie cool. Also es gibt nicht nur diese Geldwechsler da im Tempel, sondern hier ist Jesus auch mal richtig, zieht da einen vom Leder. Okay, wir lesen weiter. Und oft hat er ihn ins Feuer, also der Geist, ja, hat den Jungen ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns, ist der Eingangstext. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, der Junge, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand, richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Beten. Auch hier wieder dieses, falls du etwas tun kannst, Herr. Da sagt Jesus, wie falls? Natürlich kann ich was tun, weil ich glaube an den, der mich gesandt hat. Und für alle, die glauben, ist alles möglich. Das heißt ja nicht umsonst in der Bergpredigt, bittet, so wird euch gegeben werden. Aber da kommt Jakobus an einer Stelle und sagt, okay, wenn du bittest, dann musst du aber auch glauben und nicht zweifeln. Wenn du zweifelst, bist du wie eine Welle im Meer. Du wirst von links nach rechts geschüttelt. Und derjenige, der so bittet, der soll man nicht glauben, dass der Herr ihm irgendwas gibt, sagt Jakobus. Also für die, die glauben, ist alles möglich. Und immerhin scheint es ja den Jüngern dann doch so ein bisschen unter den Nägeln zu jucken, zu wissen so, was ist denn da passiert? Die sind ja trotzdem irgendwie... Mensch mit dem Meister, ne, der hat sich gerade ein bisschen über uns aufgeregt. Was ist denn da passiert, dass wir ihn nicht austreiben konnten? Und da sagt Jesus, das geht nur durch Beten. Und irgendwann werden die Jünger im Garten Gethsemane in den letzten Tagen von Jesu Leben, werden ja auch aufgefordert vom Herrn, haltet Wache und betet. Also zurückkommen, so weiter sind die alle eingeschlafen. Und auch hier sind die schon absolut überfordert damit, richtig zu beten und diesen Dämon auszutreiben. Also Jesus sagt, es geht nur durch Beten. Und Anmerkung der Redaktion, ich sage, es geht auch dann nur durch Glauben und Vertrauen. Diese beiden Geschichten. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei euch ist. Aber bei mir ist das so, bei mir steht in der Küche ein kleines Sprüchlein, das ist Johannes 26, Vers 29, da steht, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Kennen wir, glaube ich, alle, ja? Okay, ja, aber bei mir ist das so, ich muss manchmal Gott spüren. Ja? Ich sage immer, dass mein Leben nur dann lebenswert ist, wenn Gott auch mal durchkommt. Wenn Gott sich zeigt. Weil wenn sich Gott nicht zeigt, dann läuft mein Leben einfach so durch die Gegend, dann bin ich doch ein ganz normaler Mensch. Dann muss ich noch niemals Christ sein, oder? Weil ist ja Gott nicht da. Und deswegen muss sich Gott ab und zu mal zeigen. So geschehen bei mir ganz oft in Shanghai. Kann sich Mama auch noch daran erinnern, weil da habe ich dann teilweise angerufen und habe gesagt so, ey Mama, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Gott war da, Gott hat sich gezeigt. Sie so, echt, was denn, erzähl mal und so weiter. Ne? Und ich war völlig so, wenn Gott sich zeigt, dann macht das doch was mit uns, oder? Dann kriegen wir doch nochmal einen ganz neuen Boost. Ja? Keine Boosterspritze für Corona, sondern eine Glaubensbooster. Wenn kein Unrecht geschieht, wenn Kriege verhindert werden oder aufhören, wenn es Aussöhnung und Vergebung gibt, wenn ich Dinge erreichen kann, wo ich sage, ohne Gott wäre das nie möglich gewesen. Ich kann es gar nicht. Aber da war Gott. Wenn so Dinge passieren wie mit dem kleinen Jungen, Heilung. Da hat Jesus nicht nur geredet, sondern hat gesagt, so, bring ihn her zu mir. Ich mache das schon. Ich heile den Jungen. Und er will und wird auch dich und mich heilen. So geschehen. Weil meine Glaubenskrise ist vorbei. Jesus ist durchgekommen. Und ein Grund dafür, warum das so passiert ist, war diese Predigt. Die Kiki hat mir heute Morgen noch gesagt, als wir da drüben standen, da gibt es irgendwie einen Römer oder was, der Glaube kommt auch durch die Verkündigung, durchs Predigen. Und deswegen ist mein Appell, dran zu bleiben am Herrn. Der Appell gilt für mich genauso wie für euch und die, die ja draußen sind, auch. Denn Jesus sagt, das Wichtigste, was du jemals mir präsentieren kannst, ist dein Glaube. Im Lukas-Evangelium steht, wenn der Menschensohn wiederkommen wird, wird er Glaube auf dieser Welt finden. Vertrauen in denjenigen, der das Ganze hier gemacht hat. In denjenigen, der gekommen ist, um unsere ganze Schuld zu tragen, ja, der uns vorher schon gekannt hat, in der Gebärmutter unserer Mütter, der uns im Dunkeln schon geformt hat, der uns einzigartig gemacht hat. Wenn der wiederkommt, der sagt so, und glaubst du denn an mich? Glaubst du trotzdem an mich, trotz dieser ganzen Katastrophen, trotz Ukraine-Krieg, trotz Erdbeben? Oder nimm alles, was das sind ja nur Beispiele. Du kannst alles nehmen, was du willst. Du kannst den Irakkrieg nehmen, Somalia, Erster, Zweiter Weltkrieg, 30-jähriger Krieg, Pest, Holocaust. Such dir irgendwann aus. Kannst du dann trotzdem glauben, dass ich alles wieder gut machen werde? Und mein Bekenntnis heute ist so, ja, Herr, ich glaube dir. Aber vor 3 Wochen habe ich gesagt, so, nee, irgendwie nicht. Und deswegen ist mein Gebet für uns heute, vielleicht nehmen wir nochmal die letzte Folie, dass wir diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen. Weil da steht sogar, dafür seid ihr berufen. Wir sind dafür berufen, das zu tun. Und deswegen werden wir auch einen Alpha-Kurs machen. Ja, wir werden ihn machen. Ein Alpha-Kurs, um genau das weiterzugeben. Das, was uns passiert, was uns die Hoffnung gibt. Und das haben wir mal vor vielen Zeugen, haben wir das mal, jeder von uns, der getauft ist, hat das mal, hat sich dazu bekannt, ja. Also irgendwie los geht's, dranbleiben. Und mein zweites Gebet ist, dass der Herr, so wie er es vor 2000 Jahren schon mit den Jüngern gemacht hat, als er sie rausgeschickt hat, da sind die losgegangen und haben das Wort verkündet. Die frohe Botschaft, die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Ohne Krieg, ohne Erdbeben, ohne Tod, ohne Teufel. Aber als sie das verkündet haben, war der Herr bei ihnen und hat das mit Zeichen und Wundern bestätigt. Und das wünsche ich mir für diese Kirche, ich wünsche mir das für alle Kirchen, dass der Herr da auch wieder durchkommt. Dass der Herr seine Macht zeigt, indem er das demonstriert, was außerhalb unserer Fähigkeiten ist. Und dass das kleine Quäntchen Unglaube ausgemerzt wird, indem wir alle Herausforderungen annehmen. Denn die Herausforderung, wie wir gehört haben, stärkt unseren Glauben und macht ihn komplett, sodass wir fertig und bereit sind für die Ewigkeit. Darum geht es, dass wir fertig und bereit sind für die Ewigkeit, wenn Jesus wiederkommt. Ich möchte zum Abschluss mit euch beten. Ja, Herr, mutig treten wir vor deinen Thron. Herr, du kennst uns, du kennst alle Schwachheit, alle Stärke, alle Risiken, alles, was uns umtreibt. Du kennst unsere Seele. Herr, erforsche uns und zeig uns, was uns noch fehlt. Herr, lass uns in dein Angesicht treten. Und wenn es besonders hart wird, dann zieh uns noch umso mehr zu dir hin. Dass wir deine Nähe spüren. Dass wir deinen Glauben leben können. Den Glaube an dich. Denn du bist derjenige, der das alles hier angefangen hat. Du bist derjenige, der für Ordnung gesorgt hat. Der den Weg wieder bereitet hat zum Vater, in die Herrlichkeit und der das Ganze halt hier zum Abschluss bringen wird. Und Herr, wir wissen, dass alles, was wir hier besitzen, nichts ist. Wir müssen alles da lassen. Aber der Glaube wird unsere Währung sein, wenn wir vor dich treten. Und du wirst uns fragen, hast du mir vertraut? Und ich möchte an dieser Stelle sagen, so, ja, Herr, ich habe dir vertraut. Wir wollen heute sagen, ja, Herr, wir haben dir vertraut, egal wie unsere Lage hier auf dieser Welt sein mag. Das Menschenleben ist kurz und bündig, aber die Ewigkeit, die ist ein bisschen länger. Und lasst uns diesen Blick auf die Ewigkeit immer wieder vor unsere Augen führen, dass wir nicht in dem Jetzt und Hier, in den Kleinigkeiten uns verheddern und verzetteln, sondern dass wir den Blick schweifen lassen in die große Weite, die du uns zugesprochen und versprochen hast. Herr, dein Geist möge uns führen und leiten, dass wir den Anfeindungen und den Zweifeln, die Satan immer wieder sät, widerstehen können. Und dass wir sagen können, ja, Herr Jesus, du kommst bald, du kommst nochmal und dann wirst du alle Tränen abwischen, dann wirst du alle Zweifel beseitigt haben. Und dann werden wir im neuen Jerusalem sein. Hab Dank dafür, dass du uns immer wieder diese Versprechen gibst und dass wir in deinem Wort forschen können, dass du durch Bibellesen, durch dein Wort immer wieder in unsere Herzen sprichst, dass du das bei mir gemacht hast und dass du das bei denen, die vielleicht noch den einen oder anderen Unglauben und Zweifel in sich tragen, auch dort machen wirst. Herr, lass uns die Herausforderungen des Lebens und vor allem des Glaubenslebens annehmen. Und Trost und Stärke in deinem Geist suchen. Hab Dank dafür, dass du unser Hirte bist und dass du für uns kämpfst. In deinem Namen. Amen.